Ghostbusters.
Kennt das das?
Erhobenen
kann keiner,
Hauptes,
keiner kann es mehr hören, Frau Hoffmann.
Man muss das erhobenen seit Hauptes.
Der, Frau Hoffmann, seit der Check 27 Werbung kann es keiner mehr hören. Ja.
Kennt das das?
Keiner. Wirklich. Niemand.
Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast.
Ich sag mal, auch nichts dafür.
Wie viel Geld zahlen Sie eigentlich diesen ganzen Leuten, die da anrufen und immer fürs Team Hoffmann stimmen? Das würde mich schon mal interessieren. Ich
bezahle mit Sympathie und Personality, Herr Kollmann. Nur weil Sie immer beim letzten Song verlieren, den man sich wünschen darf bei unserer Hoffmann-Kollmann-Show, kann ich doch nichts für.
Ich habe heute so eine Hörerin gehalten, die hat sich Folgendes gewünscht. Schauen wir mal rein.
Die Fancy hier aus Nürnberg. Könnt ihr den Ghostbuster-Song spielen, weil wir jagen hier gerade Lebensmittelmotten im Staubsauger und brauchen den Song dazu. Das wäre es einfach. Danke, ciao und ihr seid super.
Ja, ich hab zu Frenzy gehalten heute.
Ich hätte auch zu Frenzy gehalten.
Ja, und?
Ich kann nichts dafür, dass ich einfach die Königin der Herzen bin.
Also, dann müssen Sie selbst lachen.
Was lachen Sie denn?
Die Königin der Herzen.
6:3 und ein Kind hat für Sie zweimal angerufen.
In Ihrem kleinen feuchten Träumchen sind Sie die Königin der Herzen.
Wir wissen gar nicht, wie feucht meine Träume sind.
Keiner mag Sie.
Apropos feucht, Ihre Couch ist weg.
Meine Couch ist weg. Das war das Thema des Tages heute hier in der Hoffmann-Kommand-Radio-Show. Die Couch, die Frau Hoffmann 1,5 Jahre lang bepupst hat und beschwungen hat, hat sich heute anderweitig umgesehen.
Ja, die wurde mir unterm Arsch weggeklaut. Die Leute sind hier hingekommen gegen 18 Uhr und haben die halt auch weggeholt. Also es ist so ein bisschen, weiß ich auch nicht. Herr Kollmann, das hätten Sie doch ein andermal machen können.
Das Problem war, dass ich Frau Hoffmann kurze Zeit allein lassen musste, ja, weil ich die Couch mit runtertragen musste, weil natürlich die Couch geholt haben, nicht genügend Leute dabei hatten.
Nee, kann, oder? Sowas macht man ja nicht. Wenn man eine Couch abholt, dann kommt man alleine und erwartet einfach, dass der Verkäufer die mit runterbringt.
Ja. Und jetzt sagen Sie mal ganz kurz, um wie viel Uhr haben Sie allein Wetter gemacht und auch die Technik gefahren? Ich glaube 18 Uhr war es, oder?
6
ja.
Oder so?
Hören wir mal kurz rein, mal schauen, was Frau Hoffmann da angerichtet hat. Das würde mich nämlich mal interessieren.
Ja, und jetzt hat der Kollmann mich mit der kompletten Technik hier allein gelassen. Der trägt nämlich gerade seine Couch runter und ich versuche das jetzt hier mal. Hier sind so viele schöne bunte Knöpfe. Ja. Ich drücke mal den hier.
Der keine weiß Ahnung,
nicht.
Ne?
Auch nicht? Moment. Ja, dann. Und jetzt das Wetter in den 6 Uhr. Also, Sonne-Wolken-Mix und Sonntag und Montag dann nur so im Süden Bayerns nasser. Ansonsten, Temperaturen bis 21 Grad Spitze. Ich wäre auf sowas hier nicht vorbereitet. Oh Gott, ich hoffe, Herr Kollmann kommt gleich wieder. Ich drücke mal den nächsten Play-Button und ich glaube, der ist für Wust. Der hat sich Major Lazer mit Watch Out for This gewünscht. Herr Kollmann, dauert das noch länger? Ich komme hier so mit der Technik und den bunten Knöpfen. Ach, ich schaffe das schon.
Das
war voll professionell. So klingt das bei mir nachmittags auch in der Netzsendung.
Jetzt merke ich noch gerade, Sie haben unseren Sponsor vergessen, ne? Der hätte gespielt werden sollen. Noch den haben Sie natürlich.
Hab ich doch. Haben Sie nicht?
Nee, unseren Sendungssponsor haben Sie nicht gespielt.
Ach, unseren Sendungssponsor. Ja,
kann ich kriege ich wieder Ärger jetzt, ne? Ja, kann ich wieder ausbaden jetzt hier. Ja. Frau Hoffmann, ich wollte Ihnen kurz was erzählen. Und zwar dachte ich, es geht um Sie diese Woche.
Ja.
Forschende wollen Mammut wiederbeleben.
Was?
Ja, und zwar den Forschenden zufolge soll mit dem Vorhaben gefährdete Arten und Ökosysteme stabilisiert werden. Und deswegen, für das vor allem privat finanzierte Projekt, soll Erbgut aus Fossilien des Wollhaar-Mammuts in das Erbgut asiatischer Elefanten eingebaut werden. Und es würde mich schon mal interessieren, was
das
da
heißt,
so...
Das heißt, die züchten dann mit asiatischen Elefanten, kommen dann irgendwann in der nächsten und nächsten Generation, kommt dann ein wollhaariger asiatischer Elefant raus.
Genau. Und auch
mit
so ein bisschen...
langen Stoßzähnen.
Unten so ein bisschen Mammut drin.
Witzig.
Ja?
Witzig. Wussten Sie...
Was würde bei Ihnen rauskommen, wenn man Sie mit so einem Mammut-Fossilien-Erbgut...
Wahrscheinlich müsste ich mich einfach öfter rasieren. Wussten Sie, dass wenn man zu viele Fürze versucht zurückzuhalten, könnte es passieren, dass sich das Gas im gesamten Organismus absorbiert und dann per Rübs rauskommt?
Ach, Mann,
das ist echt eklig, oder?
Das jetzt wieder her. Das
stinkt so aus dem Mund.
Ach Mensch, Mann. Sagen Sie mal, so ein bisschen Politik haben Sie sich ein bisschen mit auseinandergesetzt jetzt die letzten...
Die ganze Zeit. Nächste Woche ist hier Politikwoche bei EGOFM. Ja. Ich muss mich die ganze Zeit mit irgendwelchen Wahlprogrammen auseinandersetzen.
Und wissen Sie schon, was Sie jetzt wählen wollen?
Nee, ich gucke ja nur hier die Late-Night-Show mit den Kindern, ne?
Wie heißt das? Late-Night Berlin bei Klaas.
Ja, genau.
Ja, das finde ich auch witzig.
Wenn jemand da gut dabei rauskommt, den wähle ich dann. Laschet kann man nicht.
Laschet kam leider nicht gut durch.
Sagen?
Nee. Ja. Ja, können Sie ruhig, weiß ich nicht. Können Sie
also wer vor, weiß ich nicht, wie alt die Kinder sind, 6 oder 8 Jahre alt, wer davor schon so eine schlechte Figur macht,
ja.
Weiß ich nicht.
Ja.
Weiß ich nicht.
Frau Hoffmann, ich habe diese Woche Annalena Baerbock getroffen. Und,
Sie persönlich?
Ja, und habe Sie mal gefragt, Frau Baerbock, sagen Sie mal, wie würden Sie denn Frau Hoffmann beschreiben? Was halten Sie von Frau Hoffmann? Hören Sie mal, das kam raus.
herzlich.
Ja.
Gut.
Herzlich und gut, Frau Hoffmann. Ja? Kam raus dabei.
Ich kenne mich noch nicht so genau, die Annalena. Ja. Wir müssen öfter mal einen trinken.
Muss sie noch kennenlernen,
Annalena
vielleicht.
Und ich.
Naja.
Ja.
Ach, Frau Hoffmann.
Na gut.
So, wie fühlt es sich jetzt an? Sie sitzen heute hier am Esstisch. Ja, sind heute ein bisschen verbannt worden von der Couch, die jetzt weg ist. Wie war das so für Sie die letzten 4 Stunden? War es angenehm?
Ich sehe sie halt von hier null. Von der
das
Couch habe ich sie wenigstens schon gesehen und habe so ihr teuflisches Grinsen gesehen, wenn sie wieder irgendwas ausgeheckt haben. Von hier sehe ich leider gar nichts. Aber es liegen ein paar Euro auf dem Tisch. Ich glaube, die sind zwar für ihre Couch gewesen, aber ich nehme die jetzt einfach mal.
Frau Hoffmann.
Das ist so die Bezahlung für heute Abend.
Das sind 300 Euro, Frau Hoffmann.
Ja, hier. So viel nehme ich für 4 Stunden Moderation, das ist billig. Das ist ein billiger Stunden.
Ich glaube, da muss ich mich mit unserem Chef nochmal unterhalten. Weil wir gerade bei Wahlen waren, ganz kurz noch, dachte ich auch an Sie, Frau Hoffmann. Ich dachte, Sie wären es gewesen. Eine 67-Jährige will im überfüllten Briefkasten des Rathausplatzes für ihren Umschlag, also Platz für ihren Umschlag schaffen und bleibt mit der Hand im Schlitz im Briefkasten stecken.
Hatte ihre Hand
durch den Briefschlitz.
Ist mir auch schon mal passiert.
Ist Ihnen wirklich?
Ja, ja.
Und dann?
Weil ich versucht habe, das wieder rauszuholen, weil ich gecheckt habe, oh scheiße, ich habe vergessen, eine Briefmarke drauf zu kleben. Ja, der kommt niemals an und das war so das letzte Ding an meine Steuer, wie nennt man das, ans Steuerbüro und ja, dann habe ich so
Ihre Steuererklärung oder wie?
Ja, genau, und da habe ich so reingegriffen und dann habe ich mit ganz, ganz viel Schmerz sie erst wieder rausgezogen und ich hatte auch so eine heftigste, was machen Sie hier plötzlich im Wohnzimmer, Kolmann, kommen Sie mir nicht so nah, was machen Sie hier, das Mikrofon ist nicht an, blöd, ne? Soll ich Ihnen mal zeigen, wie das angeht?
Ja, Sie haben es ausgemacht. So. Was gibt's sonst
bei Ihnen so? Ey, wir können nicht nur die ganze Zeit Süßkram fressen, Herr Kollmann.
Nehmen Ihre Fuchsohren auf, Frau Hoffmann.
Ja, aber Herr Kollmann, es kann nicht sein, dass wir nichts bestellen. Hier die ganze
Zeit. Ja, ich wollte
schon
bestellen. Sie haben gesagt, jetzt will ich auch nichts mehr.
Und Schokolade und Knusperkram.
Was haben Sie denn da noch?
Das sind Barbecue-Maiskörner.
Darf ich mal probieren?
Ja, logisch.
Barbecue-Maiskörner.
Ich esse ja auch die ganze Zeit Ihre Schokokekse hier weg.
Cool.
Halbe hier.
So, Frau Hoffmann.
So, das ist keine Grundlage für das, was wir alles vertrunken haben, Herr Kollmann. Ich habe Schiss, dass ich gleich lalle. Das macht man nicht, das ist total unprofessionell, was wir hier tun.
So.
Cheers.
Ich sehe gerade, unser Gast ist in der Leitung, Frau Hoffmann.
Mhm.
Und auf den freuen wir uns.
Die Getränke hier weg.
Auf den Gast freuen wir uns heute sehr, genauer gesagt, über unsere Gästin, die wir heute so geschalten haben. Und ich würde sagen,
los geht's.
Wir lassen sie mal auf unsere Bühne.
Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
Ich freue mich gerade so sehr auf unseren Gast, weil ich so unglaublich viel über sie gelesen und gesehen habe und wir in zwei Welten eintreten, die wir bislang gar nicht richtig kennen. Mit Anastasia besuchen wir jetzt die Welt der Bundeswehr und des Transgender. Anastasia Biefang ist Oberstleutnant der Luftwaffe der Bundeswehr und die erste offen transgender-geschlechtliche Bataillonskommandeurin der deutschen Streitkräfte. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles so richtig gesagt. Hallo Anastasia.
Ja, hallo. Und ich, das war so lang, ich bin ziemlich sicher, das hast du richtig gesagt.
Schön, dass du Zeit für uns hast. Anastasia, 1994 bist du zum Grundwehrdienst eingezogen worden, als 1,87 Meter großer, Frau Hoffmann hat geschrieben, attraktiver, muskulöser Mann. Heute hast du.
Ja, das muss ich dazu schreiben.
Heute hast du eine Vagina, Brüste und bist mit deiner Frau Samantha verheiratet. Aber lass uns von vorn anfangen. Aufgewachsen bist du in einem kleinen Dorf in Nordrhein-Westfalen. Da kommt Frau Hoffmann auch her. Dein Vater selbst bei der Bundeswehr. Wusstest du schon, da will ich auch hin? Also was hat dein Vater dir vermittelt, was die Bundeswehr ist damals? Du lachst.
Mein Vater würde sagen, er hat ein völlig falsches Bild von dem vermittelt, was ich mache im Vergleich zu dem, was er macht. Ich glaube, wir haben eine unterschiedliche Bundeswehr kennengelernt. Das liegt aber daran, dass er zu meinem coolen fliegerischen Dienst war und ich nicht. Aber das ist so. Aber wie gesagt, du wächst dann mit deinen Eltern auf, ne? Das macht man so als Kind und ja, ne? Militär war halt Alltag. Und da hat man dann natürlich fast nicht eine besondere, aber ich glaube, eine ganz normale Nähe dazu entwickelt, weil es war halt Gewohnheit, ne? Papa in Uniform jeden Tag zu sehen, das war halt so.
Mhm. Damals, kannst du dich erinnern, was warst du für ein Kind? Ich habe nur gelesen, introvertiert, interessiert am typischen Jungenspielzeug und trotzdem fühltest du dich in den Kleidern deiner Mutter auch sehr wohl. Wie war das erste Mal, als du da reingeschlüpft bist für dich?
Oh wow, jetzt überspringen wir aber einige Jahre. Ne? Also den ersten Teil darf ich gar nicht widersprechen, weil den hat ja bestimmt meine Mama gesagt und die hat ja immer recht. Also muss der erste Teil so stehen bleiben. Ich glaube, mit 16 oder 17 habe ich mich im Kleiderschrank meiner Mama wieder gefunden.
Ach doch, so spät.
Angezogen.
Ach so.
Ja, spät, früh, das Das ist ja meine Wertung jetzt einfach. Ne? Das war vielleicht für mich gerade passend.
Aha, okay.
Das waren die Klamotten. Und dann warst du Teenager und gingst wegen deines Vaters in die USA, haben wir gelesen. Und es ist richtig, dass du dann in den USA dich zum ersten Mal auch mit dem Thema Transgender auseinandergesetzt hast.
Das Wort auseinandergesetzt auf einer sehr niedrigschwelligen Art und Weise gesehen, ja, habe ich dann. Weil, wie gesagt, da war das erste Mal, dass ich mit dem Thema für mich so in Berührung gekommen bin. Wie gesagt, ne, stehe im Kleiderschrank meiner Mama und ziehe mir Sachen an und denke so, was ist denn das? Das Wort Transgender habe ich da bestimmt nicht benutzt. Ich habe auch wahrscheinlich den Begriff Transsexualität nicht benutzt, sondern da war etwas, was anders war, was ich nicht einordnen konnte. Das hat eine ganze lange Zeit gedauert. Und wir rechnen mal zurück, ne? 1989, 90, weiß nicht, ne? Ihr könnt euch noch an die Geräusche erinnern, die das Internet gemacht hat. Google gab es, glaube ich, so noch nicht. Und ein Thema dazu finden, also einen Zugang zu dem Thema finden, war damals sehr, sehr schwierig für mich.
Okay, und ich weiß nicht, wie hast du dich dabei gefühlt denn trotzdem, als du das dann mit 15, 16 entdeckt hast, oh, ich fühle mich da irgendwie anders, ich probiere das jetzt mal aus. Hast du dich da auch Freunden anvertraut? Hast du das auch deiner Mom erzählt? Mich. Oder war das für dich so ein kleines Geheimnis? Oder war das total cool und offen und lässig? Wie war das?
Ich habe mich sehr allein gefühlt. Ich habe mich sehr mit Scham besetzt gefühlt. Sehr oft empfunden, weil ich nicht wusste, was das ist, wie das ist. Ich hatte keinen Bezug, ob andere Menschen auch so fühlen, ob ich vielleicht die einzige Person bin, die so fühlt. Also wie gesagt, ich hatte da völlige Unwissenheit, keinen Bezug, keine Orientierung, keine Vorbilder, nichts, was mir helfen würde, diese Gefühle, die ich hatte, einzuordnen, außer die Erfahrung, die man so macht, wenn man erzogen wird in so einer Gesellschaft halt. Ne? Und das, was man oft mitgespiegelt bekommen hat, war, das ist ganz schön anders. Ne? Mhm. Manchmal wurde es auch wieder bezahlt als andersartig. Also wie gesagt, aber ich glaube, der Punkt, das Gefühl, allein damit gewesen zu sein, ich glaube, das ist einfach dessen, was immer noch am weitesten heraussticht. Und allein heißt dann auch sehr hilflos, auch oft überfordert damit zu sein und eben auch für mich selber dann keinen guten Weg damit finden, umzugehen. Mhm. Wie gesagt, ich will ja vielleicht nicht spoilern, aber mein Coming Out hatte ich mit 40.
Mhm. Das wäre die nächste Frage gewesen. Es hat nämlich über 20 Jahre gedauert, bis du dich entschieden hast, eine Frau zu sein. Was war denn dieser oder wann war denn dieser Moment genau? Kannst du dich daran noch erinnern, wo du gesagt hast, okay, jetzt weiß ich, was ich will, jetzt stehe ich dazu?
Na, es war nicht der Moment an sich, es war dann halt nochmal bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann sagte, ich bin Frau, ich stehe zu mir, ich stehe zu dem, wie ich fühle. War dann nochmal so 2-3 Jahre wirklich so eine wirklich tiefe Sinn- und emotionale Krise, wo es mir wirklich nicht gut ging. Das war dann nochmal so ein Erfahrungsprozess und am Ende war dann wirklich nur die einzige Einsicht, die sagen, du musst etwas ändern und was du ändern musst, weißt du eigentlich. Und ich musste eigentlich nichts ändern, ich musste nur einfach erkennen, dass ich einfach zu mir selber stehen muss. Mhm. Und das war dann der Punkt. Und das hat dann nochmal so bis Ende 39 gedauert. Und das war keine sehr schöne Phase in meinem Leben. Das war eine, die, wo ich mich auch nicht sehr glücklich gefühlt habe. Mhm. Also auch sehr viel gelitten habe. Mhm. Innerlich.
An welcher Stelle des Coming-Outs kamen deine Eltern? Und wie war das vielleicht gerade im Hinblick auf deinen Papa?
Waren, glaube ich, Person Nummer 2, die ich erzählt habe. Meiner besten Freundin habe ich zuerst erzählt. Und dann hatte ich irgendwann, ne, das kam ja auch bei meinen Eltern, wie gesagt, Coming Out ist ja, ne, das hat sich ja wiederholt bei den Personen, wo du das machen musstest. Das war dann da und meine Eltern haben mich direkt unterstützt. Und da kam nur pure Liebe und Unterstützung. Genau das, was ich in diesem Moment auch gebraucht habe.
Mhm. Mhm. Super.
Gab es dann aber auch so Sprüche wie, ah ja, ich habe es schon längst gewusst, mein Schatz, oder sowas?
Klar, Mütter wissen es immer.
Ne, dachte ich mir doch.
Anastasia, parallel zur Bundeswehr mit Soldatenoutfit, Waffen, hartem Training unter Männern hast du ein ganz anderes Leben geführt. Wie sah das dann aus oder wie funktionierte dann so ein Switch? Also Klamottenwechsel und dann warst du auf einmal Anastasia.
Wie gesagt, das ist ja nicht so, also Transsexualität ist ja kein digitaler Zustand. Mhm. Ne, in dem Motto, ne, jetzt habe ich mein Coming Out. Das ist auch so ein Punkt bei Transidentität, ne? Das Coming Out, ohne das klein zu reden, schwul, lesbisch, du sagst es einfach und jeder hört dich. Du sagst als transidente Person, in meinem Fall, ich bin eine Frau, deinem Gegenüber und du siehst genau in den Augen, dass da der, ja, nee, ist klar, sehe ich sofort. Das heißt, das ist natürlich, das Coming Out ist einfach, ne, allen mitteilen, dass sich jetzt etwas ändern wird. Und deswegen, man macht diesen Schritt auch nicht alleine. Sein Umfeld, das eigene Umfeld, nimmt man auch über die Zeit mit. Es ist auch ein sehr langer Prozess. Da wird auch immer so ein komisches Wort zu Transition bezeichnet. Es dauert so 2-3 Jahre, sind da mal nichts. Ne? Da veränderst du dich sehr stark. Da lernst du viel über dich und deine Identität. Aber auch dein Umfeld lernt dich ja in gewisser Art und Weise mal kennen. Und wenn es nur damit ist, dass, ne, anstatt er jetzt als Frau anzureden oder einem alten, nicht zu nennenden Vornamen, mir jetzt der neue Vorname als solches, wo ich, ne, das sind ja Prozesse, die müssen ja kommuniziert werden. Die musst du ja auch so ein bisschen steuern. Das ist ja kein Automatismus. Und das ist ein sehr anstrengender Prozess, weil du es in so vielen Lebenslagen immer wieder machen musst. Ne? Weil, wie gesagt, auch mit dem Coming Out hat sich ja meine Ausweislage auch nicht geändert. Ne? Und bei jedem Mal Paket abholen irgendwo, wo ich meinen Namen draufgeschrieben habe, mein Ausweis aber nicht den neuen Namen hatte, ne, konntest du irgendjemand erklären, dass ich trotzdem ich bin, auch wenn das da vielleicht gerade so anders steht.
Mhm. Wie es in dir drin ausgesehen und sich alles entwickelt hat, das kann man ja nur erahnen. Von außen hast du immer mehr Schritte hinzugefügt und ich habe von einem Tag in Frankfurt am Main gelesen, du erst mit super kurzen Haaren, so der Standardhaarschnitt bei der Bundeswehr, und gehst dann in einen Perückenladen. Erzählst du uns davon?
Das lag deutlich vor meinem Coming Out. Das war 2006. Das waren so in der Findungsphase, ich sage, 20 Jahre bei mir gedauert hat plus, ne? Das war für mich nur, dass ich ein weiblich äußeres Erscheinungsbild haben wollte. Und mit so einem kurzen Militärhaarschnitt, ne, ist das halt, fand ich ein bisschen schwierig. Und dann ist die einzige Option, mich mit Perücke zu holen, weil ich konnte meine Haare nicht lang wachsen lassen. Als ich meine Transition hatte, habe ich das dann nicht mehr gemacht. Ich habe einfach meine Haare lang wachsen lassen. Mhm. Das hat auch ein bisschen gedauert. Aber da habe ich auf eine Perücke verzichtet, weil ich einfach echt sein wollte, in dem, wie ich mich gefühlt habe. Und natürlich auch diese Veränderung, die ich ja begrüße, auch dann so tatsächlich miterleben wollte die ganze Zeit. Und das war auch so wie so ein Reinwachsen in die eigene Geschlechtsidentität.
Deine damalige Frau hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, wie siehst du denn aus und warum tust du mir das an? War das für dich eine ausschlaggebende Situation, die dir zeigte, okay, ich will jetzt nicht mehr switchen, ich will jetzt nur noch Frau sein?
Das war auch weit vor dem Coming Out. Da war ich schon von meiner ersten Frau getrennt. Aber das sind natürlich Aussagen, wo auch, dass man eben nicht allein im Leben steht. Ich hatte eine Ehe, eine Beziehung zu einer sehr lieben Frau, die aus der Grund der Liebe geheiratet habe. Und dann offenbaren sich da Seiten, die sich vielleicht so gedacht haben, nicht eingekauft zu haben. Das sind Aspekte, da kommen Dynamiken rein. Da gibt es auch kein Falsch und kein Richtig. Da gibt es wahrscheinlich nur weniger gut gemanagt in der Beziehung oder gar nicht so gut. Bei uns beiden war das eher weniger gut, ist gar nicht gut gemanagt. Dir werden natürlich dann auch in solche Reaktionen rangetragen, was das für deinen Partner bedeutet. Da kommen auf einmal Ängste zusammen, da kommen die ganzen gesellschaftstypischen Vorstellungen, was, ne? Vorurteile rein, Stigmatisierungsaspekte und so weiter und so fort, die spiegelt in Angst dir deinen Partner wieder. Das bekräftigt sich nicht unbedingt auf dem Weg zu sich selbst. Und das sind Themen, die haben wir dann über die Zeit, nachdem wir getrennt waren und im Jahr dann auch für uns beide dann wieder geklärt. Und sind auch wieder sehr nahe gekommen als solches. Nicht mehr als Ehepartner, irgendwie geschieden, aber wirklich in einer freundschaftlichen Beziehung. Das ist auch viel wert. Aber auch da, das ist halt, da passiert doch etwas. Du lebst ja in Systemen und nicht allein. Da hatte ich auch keine gute Befähigung, das mit meiner Partnerin damals, unbenommen, was das Ergebnis dann wäre, so eine Beziehung, aber das damit gut umzugehen, das sind auch da fehlende Kompetenzen, da fehlt mir auch mehr Ansprechpartner. Also das war alles so, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll.
Mhm. Das sagst du ja, weil du jetzt gerade eben schon des Öfteren mal gesagt hast, ach, das war noch weit vor meinem Coming Out oder das war weit dahinter. Also das Coming Out mit 39 oder 40, wie du eben erzählt hast, das war dann so der ausschlaggebende große Punkt, ab dem du dann eine neue Zeitrechnung begonnen hast?
Doch, das ist eine deutliche Zäsur, natürlich. Das ist natürlich der mit dem Coming Out, ja, auch der ganze Prozess in Bewegung gesetzt wird, ne? Das ist ja auch ein Moment des Empowerments für dich selber und der bleibt natürlich da drin und dann ist es auf einmal, was immer das Bild von dir selber dann im Kopf ist, zu erreichen, dann so ein Ziel. Dann gehst du diesen Weg und ich bin dann sehr, sehr selbstbestimmt gegangen und sehr selbstbewusst auch, weil ich wusste, das ist das Richtige für mich. Ich hatte über 20 Jahre darunter, unter meiner Unfähigkeit zu mir selber zu stehen, sehr stark gelitten auch. Und das ist natürlich dann gelöst. Das ist wie, als ob wir alle Ketten strengstlich zurückgehalten, ne? Die eigenen Ketten, die gesellschaftlichen Ketten, alles, was da zusammenkommt. Und das ist wahnsinnig empowernd gewesen und auch wahnsinnig glücklich. Und ich habe diese auch gleich gespürt. Und das war auch mal die Bestätigung, das ist genau der richtige Weg. Und dann bin ich dann einfach nur gegangen. Mhm.
Du bist die erste Transfrau in der Geschichte der Bundeswehr auf diesem Posten. Trotzdem musstest du dir diesen Respekt, glaube ich, schon auch hart erkämpfen. Wie war das denn damals für dich? Wie hat sich diese Situation geboten für dich?
Also ich habe da im Dienst tatsächlich auch komplett Unterstützung für mich wahrgenommen und empfunden. Und das hat meine Transition auch dann in diesem beruflichen Umfeld auch sehr einfach gemacht. Und das ist ja so, der Beruf beansprucht einen auch ein paar Stunden am Tag. Ist auch ein sehr wichtiger soziales Sphäre. Und das lief super. Also wie gesagt, Unterstützung war mir da gewiss die ganze Zeit. Und das Schöne war dann, dass ich tatsächlich dann auch meinen Traumwende bekommen habe, als ich dann Kommandeurin bin. Und das ist was, was man sagt. Ich bin die erste transgeschlechtliche Kommandeurin der Bundeswehr jetzt aber gewesen, weil mein Bataillon habe ich letztes Jahr im Oktober abgegeben. Und ich glaube, dass das spricht dann auch für diese Bundeswehr als solches, dass sie offen ist und auch modern ist und Vielfalt auch anerkennt und da auch deutlich ein Zeichen setzt dazu, weil es eine herausgehobene Führungsposition und da hat man gesagt, das ist uns, da ist Transgeschlechtlichkeit kein Auswahlkriterium. Und dieser Mensch, diese Person, diese Frau erfüllt alle Kriterien, die wir haben, um auf diesen Dienstposten gefördert zu werden. Und dann durfte ich das 3 Jahre machen. Und das war super, das war toll und ich habe diese 3 Jahre geliebt.
Hättest du das erwartet, vielleicht noch ganz kurz? Hast du damit gerechnet, dass es so einfach wird?
Nein, das habe ich nicht. Also ich habe, dass mein Transfer so einfach wird, habe ich nicht gerechnet. Das ist auch so ein Grund, warum es auch so 20 Jahre gedauert hat. Wie gesagt, 1994 bin ich zur Bundeswehr gekommen. Da gab es nicht, also die Bundeswehr wurde ja erst 2001 für Frauen in allen Laufbahnen geöffnet. Also auch das sehr spät. Also wenn wir mal unter den Aspekt der Vielfalt schauen, alles sehr spät. Bis Ende der 90er Jahre hat die Bundeswehr noch offen gegen homosexuelle Soldaten diskriminiert. Dann lassen wir nicht Berufsverlagen und weiter. Und in dieser Armee bin ich groß geworden. So wie ich auch in meiner Jugend keinen Orientierungspunkt hatte, habe ich da auch nicht viel gesehen. Also ich wusste nicht, was heißt es denn, wenn ich sage, ich bin transgeschlechtlich. Was da passiert? Da gab es nichts. Ich bin froh, dass ich die Unterstützung gefunden habe. Und ich bin auch froh, dass ich mich entschieden habe, dann sehr sichtbar zu sein und sehr outgoing mit diesem Thema, damit nämlich diese Orientierungspunkte damit wachsen, dass Leute sehen, jawohl, das geht bei uns in Streitkräften, diese persönliche Unsicherheit nehmen. Nämlich die Frage hast du nämlich immer wieder, Gott, bin ich vielleicht die Einzige, bin ich vielleicht der Einzige? Und ich bin auch froh, dass die Bundeswehr in den letzten Jahren deutlich auch zu solchen Themen Stellung bezieht. Das macht es ja auch für Betroffene dann einfacher, weil es wirkt ja nach innen, an so ein Personalkörper. Das sind die Sachen, die mir gefehlt haben und ich bin froh, dass wir da in den letzten Jahren deutlich weitergekommen sind, damit auch ganz anders umgehen. Und das ist dann eine gelebte, oftmals eine gelebte Vielfalt.
So viel Unterstützung, wie du von innerhalb empfangen hast, so viel böse Kritik kam aber hier und da auch mal von außen, so von den sozialen Medien, transphobische Aussagen. Hat dich da
transfeindlich, ne?
Transfeindlich, hat sich das irgendwo bei dir, weiß ich nicht, hat das viel mit dir gemacht? Konntest du da einfach abschalten? Hast du da so einen Schutzschirm aufgebaut oder wie bist du damit umgegangen?
Also ich konnte am Anfang da sehr, sehr schlecht irgendwie. Also abschalten sowieso gar nicht. Einen Schutzschirm habe ich mir angeeignet. Der zerbrach auch des Öfteren einfach mal, weil dann einfach viele Kommentare, die sehr transfeindlich sind, auch sehr auf meine Person bezogen, sehr feindlich sind, dann irgendwann meine persönlichen Gefühle und auch mein Ehrgefühl verletzen. Und das zieht dich dann schon mal runter. Ne? Entweder wenn es dir an die Person krallt, die Leute sagen, du hast eine Waffe, oder du bist es nicht würdig, diesem Land zu dienen als Soldatin. Das tut dann schon weh. Ich habe versucht, dann weniger Facebook-Kommentare zu lesen, war aber dann nicht sehr erfolgreich mit. Ich glaube, über die Jahre habe ich mir einfach ein dickes Fell dafür angelegt. Ich weiß, dass es die gibt. Und ich habe gelernt, tatsächlich die positiven Kommentare zu lesen, die auch tatsächlich mehr sind, und darauf zu fokussieren und wegzugehen von dem, wo wir, glaube ich, als Menschen eher drauf kommen, auf das Negative. Mhm. Und das wiederum bestärkt mich auch für die Arbeit, die ich mache, sei es bei QBW oder auch als Transaktivistin gesamtgesellschaftlich. Und das spornt mich auch an, das ist schön. Und wenn ich dann höre, auch nachdem der Film gezeigt wurde, von der Mutter, die gesagt hat, Mensch, ich kannte mich mit dem Thema nicht aus, mein Kind ist transident, ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber sie machen mir gerade Mut damit. Und ich glaube, ich kann den Weg mit meinem Kind gehen. Dann heule ich sehr gerne aus Glücksgefühl und denke mir, das hat sich gelohnt. Mhm. Dann sind mir die hässlichen Kommentare in dem Moment auch wieder egal. Mhm.
Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil wir sprechen heute auch drüber, ne? Lass uns mal über diese Transformation an sich sprechen, also diese Operation, den Penis und Hoden zur Vagina und Vulva umfunktionieren. Das ist ja an sich ein unglaublich überwältigendes Ereignis, oder? Was ist da in dir vorgegangen damals?
Naja, also der reine chirurgische Eingriff war für mich ja nur eine gefühlte Sekunde, ne? Eingeschlafen, wieder aufgewacht. Mhm. Ich bin froh, wir haben da. Nein, also erstmal möchte ich, weil dieses Thema Genitalien kommt ja bei transidenten Menschen immer relativ schnell ins Gespräch und auch da für einen Teil der Sensibilisierung mal zu sorgen. Erstmal ist das eine sehr persönliche Entscheidung. Also meine Geschlechtsteile machen mich nicht zu einer Frau. Das heißt, also die Entscheidung, also ich hätte auch ein selbstbestimmtes Leben als Frau führen können mit einem anderen Geschlechtsteil oder einem Geschlechtsangleichen, okay. Nur für mich war das halt nicht der Weg. Für mich war es wichtig, dass ich meinen Körper so weit wie möglich angleichen wollte. Und auch dann konnte. Und da bin ich auch dankbar für, dass es da auch Expertise auf dem Gebiet gibt und das dann auch machbar ist. Aber ja, das ist dann natürlich, wenn du sagst, ich möchte die geschlechtsangleichende Operation haben. Auch das dauert. Wartezeiten von bis zu einem Jahr, bis du einen Klinikplatz bekommen kannst. Und das ist natürlich auch mal mit gewissen Risiken verbunden. Also die Risikoaufklärung dazu, die war nicht immer sehr schön. Hat auch lange gedauert und viele von den Risiken habe ich dann einfach mal schnell weggerodgert oder ignoriert, weil ich dachte, na, Alternative gibt es dazu ja auch. Aber das war ein sehr bewusster Schritt und ein für mich persönlich sehr wichtiger, wo ich auch jetzt sagen kann, das ist auch super ausgegangen. Das Einzige, was so ein bisschen komisch ist in dieser Welt, ist, dass man, wenn Leute merken, dass du trans bist, ich glaube, fast die zweite, dritte Frage ist es, wie es zwischen den Beinen aussieht. Und da möchte ich einfach mal sagen, ist völlig egal, fragt uns nicht. Wir fragen euch ja auch nicht.
Danach gab es noch eine OP. Du hast Brüste geformt bekommen. Es gab zu jener OP auch eine Party und deine ganzen Freunde und Samantha im weißen Kleid und dann die rosa Stretch-Limo, ein Geschenk von deinem Bataillon. Und das,
ja, das war die Hochzeit.
Wahnsinn. Einen Tag, bevor du 6 Monate nach Afghanistan gegangen und dort stationiert warst. Und das ist doch der größte Switch und Clash, den man dann empfinden kann, oder?
Also erstmal, ja, wir haben schon geile Partys geschmissen, das ist toll. Und Samantha, ich liebe sie so sehr, die hat auch mal ganz tolle Ideen. Und als wir dann, ja, wir haben zu jeder OP so eine Themenparty gemacht. Ich werde hier nicht wiederholen, wie wir heißen, sonst wäre ein Shitstorm. Das ist einfach schön. Das war für uns das Zelebrieren unseren Freunden, diese Transition für uns, das Bejahende, das war unser Weg, dann auch als Paar damit umzugehen. Das, was am 10. August 2018 haben Samantha und ich geheiratet, nachdem wir 2 Jahre schon zusammen waren. Das war ein super toller Tag. Da kam auch die Stretch-Limo von meinem Bataillon her. Und am 13. August tatsächlich, 2000, 3 Tage später, bin ich in den Flieger gestiegen, nach Afghanistan geflogen und nach 7,5 Monaten zurückgekommen. Insofern, ja, das hat nichts mit meiner Transidentität zu tun. Das hat einfach damit zu tun mit meinem Beruf. Und der hat halt nun mal einmal gewisse Besonderheiten, wirkt er mit sich und den habe ich sehr gerne gemacht und den mache ich auch sehr gerne. Und das gehört einfach dann dazu. Also ich bin aus einer super geilen, tollen Hochzeitsparty 2 Tage später in so einen grauen Flugzeug gestiegen und war dann 7,5 Monate ganz woanders und dann erst wieder zurück. Das ist ein krasser Schritt auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das mein berufliches Selbstverständnis, was damit einhergeht. Und den Hochzeitstermin hatten wir auch selber gelegt. Und ich wusste ja schon vor, dass ich irgendwann so Mitte August nach Afghanistan verlegen werde, im Jahr 2018. Wir sind nur froh, ne, dass die Hochzeit nicht nach dem Verlegetermin war.
Ja, stimmt.
So, man hat das alles gepasst und das ist ganz toll. Mhm.
Du hast dich dann irgendwann von deiner Truppe verabschiedet für den Wechsel ins Cyberkommando nach Bonn. Wie siehst du die letzten Jahre mit knapp 700 Soldaten? Was ist da zurückgeblieben?
Das war die geilste Zeit meiner Bundeswehrkarriere bisher, diese 3 Jahre. Also das Privileg, Truppe führen zu dürfen als Kommandeurin, das ist einfach einmalig. Das ist die Möglichkeit, bekommt nicht jeder Offizier und jede Offizierin. Die muss man nicht erdienen, das ist trotzdem ein Privileg. Ne? Und es ist auch sehr viel Verantwortung, weil das ist eine Allverantwortung für 700 Menschen, für 700 Frauen und Männer in allen Belangen. Das ist kein 9-to-5-Job, der hält dich 24 Stunden auf Trab sozusagen. Zumindest Kopfseite auf jeden Fall. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob ich das schildern kann, aber für mich war das die schönste berufliche Zeit, an die ich auch schön zurückdenke. Und ich habe so viele schöne und tolle Erfahrungen mit diesen Bataillon, mit diesen Menschen, mit diesen Bataillon gemacht. Die werden mich ein Leben lang begleiten. Und einfach nur um zu sagen, gut, ich bin ein bisschen tätowiert, aber ich habe mir tatsächlich 2 Wochen vor meiner Übergabe im Oktober letzten Jahres die Ziffer meines Bataillons, das war das ET-Bataillon 381, Die 381 ist jetzt, zählt jetzt mein rechtes Handgelenk. Also so viel hat mir das auf jeden Fall bedeutet, dass es unter die Haut geht.
Toll.
Anastasia, du bist stellvertretende Vorsitzende eines ganz besonderen Vereins. Möchtest du uns davon erzählen?
Ja, der Verein heißt Queer BW. Im nächsten Jahr werden wir 20 Jahre alt. BW für Bundeswehr Queer, weil wir uns einfach mal von unserem althergebrachten Namen Arbeitskreis Homosexualangehörter Bundeswehr verabschiedet haben, woraus der Verein Queer BW vor bald über 20 Jahren entsprungen ist. Und der Namenswechsel ist einfach nur da, weil das Themenfeld nicht nur homosexuelle männliche Soldaten waren, sondern insgesamt queere Angehörige der Bundeswehr. Und wir setzen uns ein für ein diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld für schwule, lesbische, transgeschlechtliche, homosexuelle Soldatinnen und Soldaten und zivile Mitarbeiter und arbeiten eng damit zusammen mit dem Ministerium, mit den Dienststellen, dass der Gedanke von Offenheit, Wertschätzung und Vielfalt in den Streitkräften weiter auch so gelebt wird, wie ich in den letzten Jahren erfahren habe. Kreiden aber auch da, wo wir gemeine Erkenntnisstände oder Verbesserungen einfach an. Und sind auf der anderen Seite aber auch dann als Verein auch Ansprechstelle für queere Soldaten, Soldaten, die zum Beispiel sagen, ich weiß, dass ich schwul bin, ich habe es noch keinem gesagt, wie kann ich mein Coming-out gestalten? Ne? Mit wem muss ich denn da sprechen? Oder ich bin trans, was heißt denn das in der Bundeswehr? Um das, ne, einfach seine Erfahrung weitergibt. Viele andere Beratungsstellen das auch machen. Wir sind ein gemeinnütziger, privat engagierter Verein. Wir gehören also nicht der Bundeswehr an. Wir sind ehrenamtlich alle engagiert, haben 300 Mitglieder und nächstes Jahr machen wir unsere 20-Jahr-Feier.
Ja, cool. Wahnsinn.
Und toll. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer mehr über den Verein erfahren wollen, dann klickt euch rein, egofm.de, da stellen wir nochmal einen Link dazu. Anastasia, vorletzte Frage von uns. Was bedeutet Frau sein für dich?
Frau sein bedeutet für mich einfach ich sein.
Sehr schön.
Endlich ich sein.
Endlich.
Und was wir jedem Interviewpartner zum Schluss stellen, die Frage ist, was bedeutet für dich Glück?
Ja, das kann sich manchmal ändern. Da war die vorletzte Frage viel einfacher.
Du, es gibt auch welche, die haben bei uns geantwortet, einfach nur mit einem Bierchen in der Hand in der Sonne sitzen. Anastasia,
ja,
das ist ganz persönlich.
Ich trinke so selten Bier. Glück ist für mich einfach die Zeit, die ich mit meiner Frau verbringen kann, weil wir sehr oft auseinander sind. Ich sogar in Bonn arbeite, sie oft unterwegs ist. Und das ist einfach schön, wenn man morgens nebeneinander aufwacht. Und das ist einfach pures Glück.
Das ist schön.
Anastasia, es hat uns sehr gefreut, dass du heute Zeit für uns hattest und dass wir ein bisschen über deine Lebensgeschichte erfahren durften. Wir wünschen dir für die weitere Zeit alles mögliche Gute.
Dass du auch ganz vielen anderen Menschen, queeren und transgeschlechtlichen, den Mut und ja, den Eifer gibst, einfach den Weg zu gehen, der ihnen am besten tut.
Ja, vielen Dank. Und ich danke euch für eure Zeit, die ihr gegeben habt und für euer Interesse an dem Thema. Und für das sehr sympathische Interview. Es hat super viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Dankeschön, Anastasia. Schöne Grüße. Tschüss.
Tschüss.
Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
Ego FM.
Schöne neue Radiowelt.
Krass, Hoffmann, oder?
Können Sie sich einen Job bei der Bundeswehr vorstellen?
Nee, null. Nee? Außer wenn ich dann halt so jemanden wie Anastasia als Kommandeurin von mir habe. Hier kommen sie jetzt schon wieder und essen
ja,
mir die Maiskörner weg.
Diese Maisdinger schmecken mega gut.
Geil, ne?
Barbecue haben sie das
gerösteter hier. Mais, nicht hier Popcorn, sondern gerösteter Mais mit Barbecue.
Barbecue, ja.
Wie? Das ist aus einer Chipsabteilung bei Ihnen nebenan im Supermarkt.
Mega gut vorhin.
Ja, die Barbecues, die nur salted, ist so ein bisschen halbgeil. Mhm. Können wir jetzt, was denn?
Ich gucke aus auf Balkon raus, ich habe vergessen, den Sonnenschirm zuzumachen. Warten Sie kurz hier.
Jetzt ist der Kollmann draußen auf dem Balkon. Eigentlich hätten wir die letzte schöne Sendung auch noch aus dem Balkon senden können.
Ah, hier ist gute Luft, Frau Hoffmann.
Soll das heißen,
gute Luft? Oh, gucken Sie mal, der Mond.
Stinkig?
Der Mond. Hinter, gucken Sie, drehen Sie sich mal um, der Mond, Frau Hoffmann. Gucken Sie mal, da hinten ist der Mond. Das ist ja toll.
Was, lieber, zeigen Sie mal.
Da hinten ist der Mond.
Zeigen Sie nochmal. Nochmal vor?
Nein, machen Sie nicht die Tür zu. Das ist meine Balkontür.
Ach, fast hätte ich sie zugekriegt. So. Hätte ich in Ruhe moderieren können.
Was steht bei Ihnen
hier
nächste Woche so an?
Erzählen nächste Sie mal. Woche, was machen Sie eigentlich? Ich habe Wahlsendung. Ich versuche alle Hörer zu überreden, das Bessere zu wählen.
Ich werde mich nächste Woche mal wieder um unsere Podcast-Gäste kümmern. Vor allem wieder ein paar neue Leute einladen nächste Woche.
Wen denn?
Also einmal würde ich mich sehr freuen, wenn wir jemanden aus der neuen Staffel von, wie heißt das nochmal, haben wir vorhin gesprochen?
Jerks?
Nee, Jerks machen wir auch, aber die andere Sache, die Comedy-Sache, Bulli.
Ah ja, LOL.
LOL, würde ich mich sehr freuen. Laughing. Entweder irgendwie Anke Engelke oder Bulli Herbig oder so. Und dann, das müssen wir auch noch kurz ansprechen, ich habe Frau Hoffmann diese Woche eine Serie empfohlen, die ich länger schon gucke und mir nicht sicher war, ob es ihr gefallen würde.
Jetzt verbringe ich wieder Stunden vor dem Fernseher.
Jerks nämlich mit Christian Ulmen und Farid Yardım. Wovon erzählen Sie mal kurz, um was geht's und wie gefällt es Ihnen?
Das ist einfach, kann ich kurz zu Ende kauen? Warten Sie, ich mache ASMR darauf.
Bitte warten Sie, Frau Hoffmann ist gleich fertig. Bitte warten Sie, Frau Hoffmann ist gleich fertig.
Moment.
Ich war diese Woche zum ersten Mal wieder in der Sauna, Frau Hoffmann, seit eineinhalb Jahren, seit Corona.
Das wollen wir nicht hören. Also Jerks ist einfach eine Serie. Da spielt Christian Ulmen sich selbst. Farid Yardım spielt sich auch sich selbst. Und sie sind einfach komplett, alle fünf Minuten passiert irgendwas in dieser Serie, was einen innerlich zusammenkrampfen und zucken lässt. Weil es ist einfach so unendlich peinlich und Fremdscham. Also Fremdscham ist einfach der Oberbegriff. Die Serie hätte nicht Jerks, sondern Fremdscham.
Man sitzt gefühlt alle vier Minuten da und denkt sich, nein, sag das nicht oder nein, mach das nicht. Ja, und schaut weg, man schaut weg.
Das hast du jetzt nicht gesagt. Das hast du jetzt nicht getan.
Es ist wie ein schwerer Unfall und man möchte eigentlich nicht hingucken, aber man guckt hin.
Genau.
Ne? So, ja.
Und da wird einfach alles, was peinlich sein könnte, aber nicht auf Comedian Slapstick, sondern auf eine richtig schön elegante Art und Weise, wird einem da präsentiert und man möchte nur die ganze Zeit die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagt, bitte nicht. Das ist jetzt nicht passiert. Bitte nicht.
Das Coole an der Serie ist, ich muss kurz mal ein Foto von ihm machen, wovon sieht man sie? Ach, da hinten sind sie, ne? So, Achtung. Das Coole an der Serie ist, dass es einen
Machen
Haupt-
Sie Fotos von mir, während wir hier
Für den Kollegen, sehen. Der hat gefragt, ob Sie noch da sind.
Welcher?
Simon Kerber, war letzte Woche auch hier zu Gast.
Ich mag Simon sehr. also wenn ich mir jemanden aussuchen dürfte aus der Redaktion, einfach so,
Simon Kerber.
Neben Lola, Simon.
Ja. Das Spannende an der Serie ist, dass es
nichts gegen Fitus.
Frau Hoffmann.
Fitus ist ein bisschen jung.
Ja,
Simon schon, das schneiden wir raus, ne?
Ich habe gerade hier eine Mücke versucht zu killen. Vorfahren. Also ja. Nochmal kurz zur Serie. Das Spannende an der Serie ist, dass es da einen Handlungsstrang gibt, ja, aber kein direktes Drehbuch, also keine vorgeschriebenen Dialoge, sondern diese Dialoge, die entstehen im Hier und Jetzt. Ja, also die Schauspieler wissen ungefähr, wo es hingehen soll.
Also wie bei uns. Wir wissen, wir haben 4 Stunden Sendung vor uns und eigentlich geht es um Musikwünsche. Oder wie im Podcast. Also eigentlich haben wir zwischendurch einen Interviewgast, aber alles andere ist einfach, ja, aus dem Stegreif, frei erfunden, einfach.
Im Endeffekt ist es bei uns so, wir wissen, wir kriegen Geld und dann dafür machen wir halt irgendwas, ne?
Genau.
Ja, so im Endeffekt spiegelt sich auch die Serie wieder.
Der Chef fragt sich immer noch, ob das eine gute Idee war. Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Wir kommen auf jeden Fall auch bei Kindern sehr gut an, Frau Hoffmann. Wir haben heute noch eine WhatsApp bekommen von Melli, Andi und Matti. Liebe Frau Hoffmann, lieber Herr Kollmann, unser Sohn Matti feiert jeden Freitag eure Show mit uns und könnte schon fast die Ansage moderieren. Hören Sie mal, ich mache nochmal kurz an, haben uns ein ganz liebes Video geschickt. Hören Sie mal hier.
Ja, Herr Kollmann hasst Kinder.
Das stimmt doch überhaupt nicht.
Doch, tun Sie.
Sie mögen keine Kinder, Frau Hoffmann.
Was?
Ja, haben Sie ganz oft schon gesagt, immer wenn ihr Kinder anrufen, auch schon wieder ein Kind. Ja, ja, tun Sie nicht so, jetzt schieben stimmt. Sie mir das nicht in die Beine.
Herr Kollmann, es ist voll unangenehm, dass ich das sage.
Ich bin hier schon Großonkel, ja, gefühlt schon.
Ich habe schon für Kinder gearbeitet. Ich war schon an Schulen und habe da gelehrt.
Waren Sie selbst mal ein Kind, Frau Hoffmann?
Ich bin immer noch ein Kind.
Ach je.
So, also wenn ihr wollt, dass euer Musikwunsch erfüllt wird, lasst nicht eure Kinder anrufen. Herr Kollmann mag das gar nicht.
Das stimmt so nicht und das möchte ich auch hier ganz klar und deutlich nochmal.
Irgendwann moderieren wir zwei den Disney-Tigerenten-Club.
Oh, das habe ich mir als Kind, habe ich mir das immer gewünscht, Frau Hoffmann. Erst wollte ich den Disney-Club moderieren und dann den Tigerenten-Club.
Ein Freund von mir moderiert den.
Nein, wirklich?
Der Jojo.
Der Jojo?
Ja.
Kann der uns da mal
der
ein bisschen,
Johannes.
Kann der uns da mal reinziehen vielleicht? Der kann hier mal die Dampfershow machen und wir machen mal einen Tigerenten-Club. Ja,
der hat es geschafft, ne? Ich moderiere hier mit Ihnen und er macht das, was ich mein Leben lang machen wollte, Kindersendungen moderieren.
Ja, man könnte auch sagen, naja gut, lass uns.
Eigentlich mal das Gleiche.
Ja. Hoffmann, das soll es gewesen sein für heute.
Ja, tschüss.
Lassen Sie es gut gehen, fahren Sie mit dem Fahrrad heim.
Achso, Entschuldigung, Sie, wir machen noch weiter.
Wir haben am Sonntag Schicht, ne? Wir haben Dienst am Sonntag.
Oh mein Gott, stimmt. Wir beide Gärtnern. Herr Kollmann und ich machen zusammen Gärtnern in den beiden Bio-Erlebnistagen.
So? Ja, ich kann es, ich komme vom Land. Ich komme vom Land.
Ja,
ich kann
das. Aber nicht.
Also ich beschreibe es mal ganz kurz.
Ich nehme so ein paar Hanfsamen mit und werde irgendwo so eine illegale kleine Cannabis-Plantage eröffnen.
Blamieren Sie mich nicht. In Neufahren, passen Sie auf, Beschreibung, was wir am Sonntag machen. Unsere Biogärtnerei öffnet ihre Türen und lädt Sie herzlich ein. Kommen Sie vorbei und gärtnern Sie mit, für groß und klein, für jung und alt, Frau Hoffmann auch für Sie.
Für
nach dem Mitgärtnern wartet eine Bio-Brotzeit auf Sie. Da, deswegen habe ich dazu gesagt, weil es was zum Essen gibt.
Deswegen haben Sie zugesagt. Weißt, jetzt kommt.
Weißt du, was zum Essen gibt, Frau Schmidt? Ja, mit Essen kann man mich immer locken. Ja? So, lassen Sie es richtig gut
kann
gehen.
Kann ich jetzt gehen?
Ja, gehen Sie. Und
wir sehen uns übermorgen.
Lassen Sie mir Ihre
holen
Mais-
Sie mich ab, ne?
Lassen Sie mir Ihre Maiskolben da bitte.
Sie holen mich ab, oder?
Vielleicht.
Ey, ich fahre nicht wieder bei Regen hin.
Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
Frau Hoffmann, kommen Sie mal zurück, bitte.
Was denn?
Wir sind hier noch nicht fertig.
Ach, Herr Kollmann. Nee, doch, natürlich bin ich fertig.
Nee, wir müssen die Zielgruppe ein bisschen ausbauen, Frau Hoffmann. Wir haben jetzt die 30- bis 100-Jährigen, aber wir müssen auch noch ein bisschen drunter. Ja? Ich würde gerne mal noch ein paar Kinder erreichen.
Sie mögen keine Kinder. Wir hatten das Thema
jetzt
eben schon.
Strengen Sie sich an. Das ist jetzt hier für alle Kinder, die uns zuhören, auch für euch mal ein ganz liebes, wie sagt man denn?
Was denn?
Ganz
Betthupferl?
Liebes, ganz schönes Betthupferl, ja? Sind Sie bereit?
Was denn? Wofür?
Jetzt Ruhe.
Die gute Nachtgeschichte von Hoffmann und Kollmann.
So, Frau Hoffmann, sind Sie soweit? Also, es war einmal.
Psst, jetzt. Nein, das lese ich.
Jetzt Ruhe.
Nein, das lese ich.
Das muss ein Mann sprechen, weil das muss tief und bassig klingen.
Sollen wir erstmal die Überschrift oder sollen die Hörer am Ende raten,
was wir hier machen Sie die Überschrift und ich fange an.
Nein, die Hörer sollen am Ende raten, was wir hier
vorlesen. Gut, dann fange ich jetzt an.
Okay.
Moment, es muss ein bisschen gruseliger werden, Frau Fein, waren Sie ganz kurz.
Nicht gruselig, sonst können die Kinder nicht zuhören. Herr Kollmann, nicht gruselig.
Ein kleines bisschen gruselig, jetzt passen Sie auf. So, Moment, gleich geht's los. So, das könnt ihr euren Kindern vorspielen, wenn es ins Bett geht oder so. Ja. So, jetzt geht's los.
Ich will es nicht machen.
Psst, jetzt. Also, es war einmal ein Mädchen, dem war die Mutter gestorben.
Entschuldigung, das geht
jetzt
nicht.
Ruhe.
Das ist nicht mehr zeitgemäß. Psst.
Ihre neue Stiefmutter hatte zwei Töchter mit ins Haus gebracht und sie waren alle sehr gemein zu ihr. Sie musste den ganzen Tag schwer arbeiten, früh aufstehen, Wasser tragen, Feuer machen, kochen und waschen. Abends, wenn sie müde war, musste sie sich neben den Herd in die Asche legen. Und weil sie darum immer staubig und schmutzig war, nannte sie es Aschenputtel.
Ah, jetzt ist der Titel schon verraten.
Mach es weiter.
Es begab sich, dass der König ein großes Fest veranstaltete, auf dem sich der Prinz eine Gemahlin aussuchen sollte. Aschenputtel bat die Stiefmutter, sie möchte ihm erlauben, hinzugehen.
Aschenputtel,
antwortete die Stiefmutter,
du bist voll Staub und Schmutz und willst zum Fest. Du darfst nicht mit, denn du hast keine prächtigen Kleider.
Darauf eilte sie mit ihren stolzen Töchtern fort.
Aschenputtel ging zum Grab ihrer Mutter und weinte, bis die Tränen darauf herniederfielen. Als sie die Augen wieder öffnete, trug sie plötzlich ein prächtiges Kleid und goldene Schuhe.
So ging sie zum Fest und der Prinz tanzte mit ihr.
Hey, du schaust aber gut aus, Heidha.
Als es Abend war, wollte Aschenputtel fort. Der Prinz wollte sie begleiten.
Hey, ich komm mit.
Aber, Tinder-Date. Aber sie entsprang ihm so geschwind, dass er nicht folgen konnte.
Jetzt, oh, boah, also eine schnell.
Sprinterin. Auf der Treppe verlor sie einen ihrer Schuhe.
Ah!
Der Prinz fand den Schuh und sprach, keine andere soll meine Gemahlin werden als
tiefer,
die.
Tiefer, machen Sie nochmal tiefer. Das muss tiefer, mehr aus dem Bauch raus.
Keine andere soll meine Gemahlin werden als die.
Klingt gesund, ne?
An deren Fuß dieser goldene Schuh passt.
Und er ließ im ganzen Königreich nach dem Mädchen suchen, der Schuh passte. Als er zu ihrem Hause kam, sagt man das so? Als er zu ihrem Hause kam, da passte der Schuh wie angegossen. Und als Aschenputtel sich in die Höhe richtete und dem Prinzen ins Gesicht sah, da erkannte er sie.
Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Und wenn sie, nein, anders geht das eigentlich. Und wenn sie nicht gestorben sind, verliert sie noch heute ihre Schuhe.
Ja.
Jetzt ist Ruhe, Herr Kollmann. Gute Nacht.
Tschüss.